Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Eine Menge Themen heute wieder auf dem Tableau, unter anderem der Bundestagswahlkampf, der jetzt in die heiße Sommerphase startet. Was erwartet uns da und was erwartet unser Geld? Außerdem sprechen wir über das Schreckgespenst Inflation und die Nullzinsen. Ja, was bedeuten die für unser Geld und unser Vermögen? Das alles heute hier mit meinem Gast Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte. Er ist der Erfinder der Triversifikation, Ex-Investmentbanker, Journalist, Buchautor und heute bei uns, Herr Pieper. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Pieper, beim letzten Mal haben wir unter anderem über die Leckmuschelpartei gesprochen. Dazu gab es so viele Kommentare. Was ist denn aus der Partei geworden? Sind Sie jetzt schon aktiv?
Ja, wir sind natürlich aktiv. Also alleine das Parteiabzeichen ist ja in aller Munde. In der Metro ist die Leckmuschel in der Zwischenzeit ausverkauft. Also sie hat eine Renaissance erlebt. Und ich muss sagen, also die Leck-mich-Bewegung ist im vollen Gange. Wir haben da richtig, richtig Spaß und haben auch einiges getan. Also wie Sie sehen, ich bin ja ein bisschen brauner. Ich war im Freiheitskämpfer-Camp. Habe mich ein bisschen ausbilden lassen, wenn ich dann schon als, wie beim letzten Mal gesagt, als Che Pieper durch die Gegend gehe, muss ich mich ja auch farblich ein bisschen anpassen. Die haben mich irgendwann dann rausgeschmissen, als ich die Handgranate mit meiner Zigarre anmachen wollte. Ich verstehe bis heute nicht, warum, aber es ist so passiert. Aber in der Leckmuschelpartei hat sich echt eine Menge getan. Also wir haben zwei ernst gemeinte Themenpunkte. Einmal Haftung für Politiker sollte die gleiche sein wie Managerhaftung. Das wäre ganz interessant bei den aktuellen Fehlentscheidungen. Und das Zweite ist natürlich, dass Steuerverschwendung genauso behandelt wird wie Steuerhinterziehung. Das wäre mal ein interessantes Themenfeld. Ich glaube, 80% unserer Zuschauer würden das natürlich begleiten. Und in der Leckmuschelpartei hat sich eine Menge getan. Wir haben sogar ein Wappentier, das ist der Baerbock. Also der Baerbock ist das Wappentier der Leckmuschelpartei. Man sieht ja, wie er heißt. Und alles mit einem Heiligenschein ausgestattet. Also ich denke, das ist ganz gut anzuschauen, den Baerbock. Es gibt aber noch mehr. Es gibt mittlerweile auch T-Shirts hier in unserer Leckmuschelpartei. Also Sie sehen es, die Leckmuscheln. Und unten drunter ist das Lotto der Leckmuschelbewegung, Leck mich. Und insofern werden wir da sicherlich an den Start gehen. Wir haben eine Jugendorganisation in der Zwischenzeit. Die Leckmuschelrabauken sind mit am Start. Und ich muss mal hier schauen, würde ich Ihnen gerne auch mal zeigen. Wir haben sogar ein eigenes Verlagsprogramm aufgelegt. Ein paar Praxishandbücher. Und ich muss das leider ablesen, weil ich mir die nicht alle merken kann. Aber demnächst wird erscheinen das Clan-Handbuch mit Hartz IV zur Supervilla. Mit Wattestäbchen in 7 Tagen zum Millionär. Sparen, der größte Maskendeal der Geschichte. Mit Nullzins und Inflation, wie sie erfolgreich Vermögen auf Bankkonten vernichten. Leider echte Wahrheit. Renten-Wonderland Deutschland mit 70 und mehr in Rente. Könnte ja auch ein nettes Thema sein. Dann haben wir erfolgreich Flaschensammeln im Alter noch mit aufgenommen. Copy-Paste in einer Woche zum Doktortitel, finde ich auch ganz nett als Geschichte. Wir können Großprojekte am Beispiel von Stuttgart 21, Elbphilharmonie und Bär, BER. Ich bin schon beim Baerbock Bär. Dann haben wir eine Scholz-Trilogie aufgelegt. Die Besucher mit der Wirkung einer Wasserpistole fand ich ganz nett. Erfolgreich Short spekulieren am Beispiel von Wirecard, also fand ich auch ganz gut gelungen. Steuer optimieren mit Cum-Ex. Und dann haben wir die Ich-Kann-Serie aufgelegt, also Andi Scheuer, ich kann Maut. Angela Merkel, ich kann Fax. Kevin Kühnerst, ich kann nichts. Annalena Baerbock, ich kann Lebenslauf. Und die Bundesregierung, ganz neu, ich kann Staatstrojaner. Also Sie sehen, die Leckmuschelpartei ist voll im Wind. Wir haben den Wind im Rücken und treffen, glaube ich, auch die aktuellen Themen ganz gut. Und demnächst dann noch Lauterbach, dem werden wir auch ein Buch widmen. Ich kann Talkshow mit Lallen und Labern. Also insofern haben wir doch ein dichtes Programm in der Leckmuschelpartei.
Herr Pieper, da kann man jetzt natürlich schön schmunzeln. Lassen Sie uns mal versuchen, auf den aktuellen Stand zu kommen. Und da sind jetzt alle Parteien mit einem Kanzlerkandidaten gewappnet.
Ja.
SPD war sehr früh dran mit Olaf Scholz. Die Grünen, zumindest nach außen, haben sich sehr schnell auf Annalena Baerbock geeinigt. Ja. Und die CDU-CSU hatte ein bisschen zu tun und Armin Laschet ist es dann doch geworden.
Ja.
Wie bewerten Sie denn die Kandidaten?
Also eingangs muss man ja das gesamtpolitische Feld sehen. Also die ganze Welt kümmert sich um künstliche Energie und wir um verwirrte und ja teilweise bekloppte. Ich muss es leider so hart sagen. Ich kann die deutsche Politik nicht mehr ertragen. Aber wenn wir uns die drei angucken, es ist natürlich so, das ist irgendwie die Wahl zwischen Pest, Cholera und Ebola. Am Ende ist alles tödlich. Und das ist genau das, was ich auch prognostiziere für unsere Zuschauer, dass es doch massiv Angriffe geben wird in allen Bereichen. Es deutet sich ja schon einiges an. Ja? Wir merken das ja, wenn Sie sich das Programm der Grünen einmal anschauen. Also Ausländer oder im Ausland lebende Deutsche sollen mit zur Steuer herangezogen werden. Die Steuer soll gesteigert werden. Dieser vielleicht sogar notwendige Trend zu mehr Grün, zu Klimawandel und so etwas, alles reiten ja alle Parteien. Sie vergessen aber dabei, woher wir kommen. Ja, also Deutschland ist ja, das sind ja teilweise, muss ich echt sagen, wenn ich mir so den Grünen Parteitag anschaue, verzogene Kinder von sehr vermögenden Menschen. Ja, und die haben alle hart gearbeitet, haben in der Nachkriegszeit hier wirklich eine wunderbare Leistung gebracht. Deutschland war eine der führenden Nationen. Und das jetzt einfach so mit zu zerschreddern, ja, das tut mir sehr weh. Also ich muss mir sagen, das tut mir sehr, sehr weh und ich glaube, wir laufen in eine Spirale rein und die könnte heißen grün, bunt, geimpft, geschippt und angepasst. Und das ist leider so, wenn sich Meinungsvielfalt mal in Deutschland anschauen, damals und heute, wenn sich die Talkshows anschauen, es ist einfach nur noch ein Klang dort. Und es ist immer der gleiche im Erziehungsfernsehen. Und da mache ich mir große Sorgen. Also Deutschland verliert gerade viel an Vielfalt. Wir werden auch als Wirtschaftsstandort sehr viel verlieren und das mache ich mir große Sorgen.
Sie haben so ein paar Sachen auch angesprochen. Vermögensteuer, ja oder nein?
Ja, ganz sicher.
Kommt, meinen Sie?
Ganz sicher. Aber es wird eben dieses Mal nicht eine einzelne Position sein. Es wird ein toxischer Cocktail. Ich werde vielleicht später da nochmal drauf eingehen. Also die Gefahren für Geld und Vermögen waren in der Zeit, wo ich im Business bin und ich habe fast 4 Jahrzehnte voll, noch nicht so groß wie heute.
Der Umwelttrend, der grüne Trend, sicherlich auch ein wichtiges Thema einfach für die Zukunft, aber wird das momentan übertrieben oder geht das in eine falsche Richtung?
Ja, es ist ja alles linksideologisch getragen, ja, und das ist einfach, wir verlieren ja, wissen Sie, in diesem Umfeld muss man sich ja mal vorstellen, wo findet hier sich ein Leistungsträger dieser Gesellschaft, die früher hier hart gearbeitet haben, ich berate viele davon, ja, wo findet er sich zurzeit wieder oder wo findet er sich in Zukunft wieder, ja, diese Gängelung auch mit der Elektromobilität, da ist sicherlich auch was Gutes dran. Ja? Aber ich persönlich habe für mich entschieden, wenn ich ein Elektroauto fahre, kaufe ich mir ein paar Chips und setze mich in einen Autoscooter. Ja? Ich mache das nicht mit. Und das ist einfach so, das kann doch nicht alles sein, was wir hier in Deutschland zurzeit anbieten. Einfach nur eine grün getriebene Welle, die alle Parteien aufgreifen. Deutschland kann viel, viel mehr. Und das tut mir sehr weh, dass es mittlerweile so eine Entwicklung ist. Und ja, wie gesagt, die Wahl zwischen Pest, Cholera und Ebola. Ich glaube, für unsere Wirtschaft wird zukünftig alles tödlich sein und wir werden sehr, sehr viel an Vorsprung, den wir uns über Jahrzehnte, unsere Eltern, unsere Urväter hier aufgebaut haben, verlieren.
Die einen lieben Sie ja für Ihre Meinung, die oft ja viele Dinge mehr als deutlich herausbringen. Ja. Die anderen sagen, na ja, das ist dann schon ein bisschen übertrieben, sehr harsche Kritik.
Ja.
Was sagen Sie da?
Also das muss man sich ja verdienen. Also ich polarisiere gerne und das muss man sich verdienen. Und ich finde es gut. Also es gibt viele Menschen, von denen ich auch Zuspruch bekomme. Ja? Natürlich erwische ich den Teil der Bevölkerung nicht, der massiv angepasst ist und der auch beratungsresistent ist. Den erwische ich nicht. Aber ich habe schon einige, die mir auch Impulse geben, auch aus der Kundschaft. Wirtschaft, die sagen, Pieper, hast du eigentlich das bedacht und wie sieht es damit aus, was ist deine, das ist meine Sicht und so. Und da befruchten wir uns gegenseitig, aber wir haben eine schöne Community in der Zwischenzeit. Und man muss ja sagen, jetzt in der ganzen Corona-Phase, vielleicht gibt es ja jetzt gerade ein bisschen Entspannung, ja? Angst ist ein Unterdrückerelement und diese Angst wurde doch sehr, sehr stark geritten und das haben viele, viele Menschen gemerkt, dass das mit Angst zu tun hat. Und die Wahrheit ist in der Regel das, worauf sich die Machthaber einigen. Ein berühmtes Zitat, ja. Auch das ist ja etwas, was viele auch, sehr viele Ärzte, ja, die gehen ja ganz schön kritisch mit dieser aktuellen Situation um. Und da muss man einfach schauen, wie kommen wir da wieder raus? Und zurück zu den drei Protagonisten der Parteien, da erkenne ich kein Konzept. Ich erkenne kein Konzept, wie wir das lösen können, was wir jetzt angerichtet haben. Einfach Wirtschaftsleistung wieder aufzubauen, Deutschland wieder in eine Pull-Position weltweit zu bringen. Den Rang haben wir verloren, den haben andere übernommen. Wenn wir mal gucken, wie die Chinesen zurzeit unterwegs sind, da ist schon richtig Power drin. Ja. Und wir unterhalten uns hier über Stäbchen, über Maskenpflicht. Dann haben wir auch noch korrupte Politiker, die Maskendeals machen. Es gibt Politiker, die vergessen einfach mal Einnahmen, wie der Baerbock beispielsweise, ja, oder Lauterbach, ja. Und Sie und ich wären lange im Knast, wenn wir das machen würden, ja. Was ist hier in Deutschland los? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall fast unerträglich für mich.
Und dann auch noch die neue Diskussion um die Rente, bis 70 arbeiten. Denken Sie, sowas wird dann auch kommen?
Ja, ganz sicher. Also der neue Entwurf sagt ja, ab den Jahrgängen 1980 soll man dann in der Tat bis 70 arbeiten. Wenn Sie sich alte YouTube-Videos von mir anschauen, ja, dann werden Sie feststellen, dass ich schon zu Beginn von YouTube davor gewarnt habe, dass die Umlagenfinanzierung der Rente nicht mehr funktioniert. Andere Länder sind auf Staatsfonds umgestiegen und wir stehen jetzt vor dem Demografiedöner. Und da haben wir eben die Situation, dass wir eine 2-zu-1-Verteilung haben, also zwei füttern einen und das wird nicht gut gehen. Ja, wie soll das funktionieren? Und da müssen wir uns alle darauf einstellen, dass wir irgendwann eine Einheitsrente bekommen und dann hast du 30 Jahre hier auf dem Puckel und gehst mit 675 Euro nach Hause. Das sind keine guten Perspektiven, wenn es das überhaupt noch gibt. Ja? Und da haben sich ja auch Generationen von Politikern schuldig gemacht. Mal schauen, ein Großteil der Einheit, der neuen Einheit, als Ost und West zusammengegangen ist, ja, ist ja aus der Rentenkasse, also durch Transferleistung finanziert worden. Ja. Und das haben wir heute auszubaden. Ja. Viele Zahlungen sind immer wieder in die Rentenkasse, aus der Rentenkasse genommen worden, um das auf die Reihe zu bringen. Und genau das ist das Problem. Und deswegen gebe ich der Rente in dieser Form keine Zukunft. Ja. Und das muss man einfach sagen. Also ich werde ja wahrscheinlich dann auch noch 10 Jahre machen müssen, hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Nee, doch, Lust habe ich schon, aber man denkt ja auch schon mal darüber nach, okay, wenn du dann so 60, 65 bist, dann machst du mal ein bisschen langsamer oder so. Wird nicht funktionieren und für die nachfolgenden Generationen schon gar nicht. Die Rentenkasse, so wie sie jetzt ist, wird keine Rente herbringen, die Lebensarbeitsleistung eines Menschen honoriert. Und wenn Sie mal schauen, wir können ja einen Taschenrechner nehmen, wie viel man so im Laufe seines Erwerbslebens einzahlt und wie viel zurückfließt, wenn wir sehen, das funktioniert nicht.
Die FDP hat ja so ein Aktienmodell gefordert, dass ungefähr 2% des Bruttoeinkommens automatisch in so ein Modell fließen. Finden Sie, das ist eine gute Idee, generell auch, dass ein Teil der Rente irgendwie mit Aktien oder Sachwerten dann auch erwirtschaftet wird?
Definitiv. Also wir sehen ja, wie die Kapitalmärkte sich in den letzten Jahren ja auch von der Realwirtschaft entkoppelt haben. Also das war ja, die waren ja früher mal 1:1 und durch frisches Geld und gedrucktes Geld sind die Kapitalmärkte explodiert. Ja. Und da muss man natürlich mit einem ordentlichen Portfolio-Management dran teilhaben. Ja. Financial Engineering nennt sich das ja. Dieses Financial Engineering haben viele Menschen auch Teile meiner Kunden ja zum Einkommensbestandteil schon gemacht, weil sie gut spekulieren, weil sie gute Strategien haben, auch eine gute Beratung teilweise. Und genau das muss gemacht werden. Also wir können, die Umlagenfinanzierung funktioniert auf jeden Fall nicht. Da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Das ist dem Tode geweiht.
Die Corona-Maßnahmen werden jetzt Step by Step zurückgenommen. Wir haben mehr Freiheiten, auch wenn noch nicht alles wieder auf Normalstand ist. Wie erleben Sie die Zeit momentan?
Ja, natürlich merke ich so, dass befreiter alle sind. Ja, das merkt man ja auch so. Du kannst ja jetzt auch schon mal wieder, wobei bei manchen hätte ich mir dauerhaft die Maske gewünscht, aber du kannst natürlich jetzt schon Menschen wieder mal ins Gesicht sehen und siehst mehr Mimik, macht ja uns Menschen aus. Teilweise geht ja sogar ein Händedruck. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt alles auflöst. Wir gehen auf die Bundestagswahl zu und im Rahmen der Bundestagswahl ist natürlich Angst ein guter Wahlhelfer. Deswegen glaube ich nicht, dass wir durch sind. Definitiv, wir sind nicht durch. Ganz im Gegenteil, da wird zeitnah zur Bundestagswahl noch was kommen, damit sich die Prozente noch mal schön verteilen.
Ein anderes Thema, was auch momentan umhergeht, ist die Gendersprache. Sehr umstritten. Die einen sagen, die Sprache entwickelt sich immer weiter und man muss sie voranbringen. Auch gerade Eliten haben sie immer vorangebracht, damit sie sich weiterentwickelt. Die anderen sagen, man muss einfach so sprechen wie freie Schnauze, ja. Was dann dagegen sprechen würde. Wie sehen Sie die Gender-Thematik?
Also da muss ich tief durchatmen, weil sonst explodiere ich. Also wie man gerade unsere Sprache zerschreddert, ist für mich unerträglich mit dem Gender-Sternchen. Und wenn Sie sich die Tagesthemen anschauen, ab und zu gucke ich nochmal rein, ja, die ersten 10 Minuten sind ja diese Diskussion immer. Das ist ein Wahnsinn. Haben wir nicht andere Probleme hier in Deutschland? Ich kann es nicht ertragen, ja. Ich für mich lehne es ab, klar und eindeutig. Es zerstört für mich traditionelle Werte, also wenn wir uns den Muttertag einmal anschauen, ja, der Tag, an dem ein Mensch geboren hat, da wirst du doch irre. Also ich kann gar nicht so viel Restalkohol haben, um das zu ertragen, ja. Und ich für mich, wenn ich das in meiner ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich das in meine Beratung aufnehme. Ja, da brauche ich nach jedem Gespräch ein Ermüdungsbecken. Also das ist überhaupt nicht möglich. Nein, ich lehne es ab. Die Diskussion läuft in die falsche Richtung. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, irgendjemand aus einem anderen Land versucht unsere Sprache gerade in der Diskussion zu lernen. Der wird doch irre. Der sagt, die Deutschen sind bekloppt. Und ich glaube wirklich, dass wir bekloppt sind, so eine Diskussion überhaupt angeschoben zu haben. Ich lehne es ab und ich will das nicht und ich würde gerne viel mehr darüber diskutieren, wie wir traditionelle Werte wieder in den Mittelpunkt stehen, nämlich Familie, Beruf, Kind, Eltern, Elternhaus, Großeltern. Darüber würde ich lieber diskutieren, wie wir das wiederbeleben, diese alten traditionellen Werte, dass wir Deutschland nach vorne bringen, ein Konzept für die Wirtschaft, diese Regierungen jetzt und in der Zukunft erscheinen mir sehr so, dass sie den Kompass verloren haben. Da hört jetzt, für Deutschland brauchen wir jetzt einen Kompass. Wir brauchen den globalen Kompass. Wo wollen wir hin? Wo gehen wir hin? Und das kann nicht mit einer gendergerechten Sprache gelöst werden. Also das ist ein völliger Humbug. Ich kann es nicht ertragen.
Wir haben schon oft über Verschuldung gesprochen, ja. Auch über die Ausweitung der Geldmenge. Ja. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, die Gelddruckerei geht natürlich weiter, ungemindert. Ja, das sehen wir ja, wenn Sie sich mal so die USA angucken, Geldmenge M3, also das ist satt zweistellig, wie die zurzeit Geld drucken, in Euro-Raum so zwischen 12% und 17% Geldmengenwachstum. Das ist natürlich eine Situation, die unsere Probleme kurzfristig vielleicht schöner macht, ja, aber langfristig nicht regelt. Und das Problem ist ja in der Geldmenge M3, ich habe da jetzt neulich auch eine Analyse zu geschrieben, dass dazwischen in der Geldmenge M3 ein unkontrollierter Bereich ist, das Bargeld. So, und das wird man sicherlich unter Kontrolle bringen wollen. Also ich rechne sehr stark mit Einschränkung des Bargelds. Ich war gerade ja ein paar Tage im Ausland. Wenn Sie da mit Bargeld zahlen, dann sind Sie ein Aussätziger. Also wenn Sie nicht die Karte ziehen, mittlerweile hat sich so auch auf Druck, weil man infiziert sich ja, wenn man Bargeld in die Hand nimmt, hat sich mittlerweile leider so eingebürgert. Ich kämpfe fürs Bargeld. Bargeld ist gelebte Freiheit für mich und wir sollten alle für Bargeld kämpfen. Also deswegen, liebe Zuschauer, setzen Sie Bargeld ein dort, wo es geht. Und ich halte das für eine gute Lösung, dass wir gemeinsam für Bargeld kämpfen.
Sie haben auch ein neues Wort geprägt, Transfinanzers. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau.
Was steckt denn dahinter?
Ich habe, also wenn wir schon Transgender und sowas haben, dann wollte ich auch einen Transfinanzer haben. Ich habe mein Buch noch mal ein bisschen umgeschrieben. Ja, der Transfinanzer, den habe ich fast täglich am Telefon. Der Transfinanzer war früher ein vermögender Mensch, gehörte zum Mittelstand und ist zukünftig eine arme Sau. Das ist der Transfinanzer für mich. Das heißt also, die Angriffe, die kommen werden, und die Leute sind zurzeit, also die, die mit mir reden, der andere unbelehrbare Teil eben nicht, ja, sind zurzeit in der Fluchtbewegung, und die machen sich schon Angst, die haben schon Angst, welche Angriffe auf ihr Geld und Vermögen kommen, und da deutet sich ja einiges an, und da bin ich ja auch der Ansprechpartner, ja, viele, viele, hunderte, unzählig viele Beratungen, und ich entwickle ja mit diesen Menschen einen Plan, aber der Transfinanzer, dem wird es zukünftig geben. Das sind echt Menschen so aus dem Mittelstand, die jetzt geschreddert werden durch Politik, durch die Maßnahmen. Irgendwann müssen wir den Schuldendeckel zurückzahlen, dass da natürlich es Begehrlichkeiten weckt. Ja? Und wenn wir so 20 Billionen auf der privaten Seite im deutschen Volksvermögen haben und 8 Billionen im direkten Zugriff auf Banken und Konten und so etwas, alles, da wird die Politik sich sicherlich was einfallen lassen, um dazu zu greifen.
Welche Gefahren sehen Sie denn momentan für Vermögen?
Oh, es gibt eine ganze Menge. Ich habe eine repräsentative, ich darf einmal hier meine Hilfe mit herannehmen. Ich habe mal eine repräsentative Umfrage gemacht bei meinen Kunden. Ja, und ich bin überrascht und erfreut, wie aufgeklärt die Kunden sind. Ja? Meist genannt waren Nullzins, Negativzins, Steuererhöhung, Zwangsabgaben, Enteignung, Fiat Money, Demografie, Überwachung, Digitalisierung, Euro, Weltwirtschaft, Umverteilung, Politik, Bankencrash, Bankensterben, Goldverbot, Bargeldverbot, Zyklik und Inflation. So, alles das ist ein toxischer Cocktail. Und die durften dann drei nennen in meiner Umfrage, ja. Und es hat sich natürlich sehr stark, weil aufgeklärte Menschen reden mit mir, sehr stark schon jetzt bei der Inflation und Nullzins natürlich eine sehr starke Meinungsstärke gegeben. Ja? Aber es gibt eben nicht das repräsentative Bild. Es gibt nicht diesen einen Punkt. Es gibt ganz viele Punkte, und das ist genau der toxische Cocktail, den wir zu erwarten haben. Und deswegen sage ich also grundsätzlich schon mal zu diesen Themen, man sollte jetzt versuchen, zumindest mal Bankenrisiken zu vermeiden, Emittentenrisiken zu vermeiden und das Inflationsrisiko zu vermeiden. Und da sind die Sachwerte eben der sichere Hafen.
Bald kommt Ihr Buch raus, Plan B und die finanzielle Rettungsweste. Da sprechen Sie zum einen von reichen Ländern und armen Bürgern und armen Ländern und reichen Bürgern.
Habe ich das richtig gesagt? Ja, ist richtig, richtig. Ich habe natürlich analysiert in meinem Buch, wie sind eigentlich Zahlungsströme? Und wenn Sie jetzt, sich jetzt mal, ich habe das Wort vergessen, dieses neue Konjunkturprogramm der EU angucken, diese 1,8 Billionen, dann müssen Sie ja gucken, wer sind Empfängerländer und wer sind Zahlerländer. Und bei den Zahlerländern stehen wir immer in größter Position. Und das läuft ja seit vielen Jahren so. Und ich kann es irgendwie nicht verstehen, dass das Medianvermögen des Griechen doppelt so hoch ist als das des Deutschen, obwohl Griechenland förmlich pleite ist. Dass des Spaniers noch höher ist, obwohl die immer Kohle von uns bekommen. Ja? Dass des Italieners beim Doppelten liegt, obwohl die Kohle von uns kommen. Ja? Und das meine ich damit. Wir sind ein sehr reiches Land. Wir haben sehr, 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 sehr viel geschaffen in der Vergangenheit. Aber es gibt eben nicht die verdiente Menge an reichen Bürgern. Und das ist in diesen kleinen Ländern anders, ja? Die sind komplett pleite. Italien ist der drittgrößte Halter von Gold, ja, in der Notenbank, ja? Also Italien müsste all sein Gold verkaufen, alle Beteiligungen verkaufen, alle Immobilien verkaufen und wäre nicht entschuldet. Soweit sind wir in der Zwischenzeit. Und wir Deutschen lassen das einfach mal so zu. Wir lassen das einfach mal so. Über Tage 2 Seiten, über andere Konjunkturprogramme und so weiter. Und am Ende sind wir hier der Transfinanzer Und der Grieche geht 5 Jahre früher in Rente, hat eine höhere Rente und hat ein doppeltes Vermögen vom Deutschen. Irgendwas läuft da hier falsch, ist zumindest mein Eindruck und das habe ich im Buch dargestellt.
Viele Leute reagieren immer auf unsere Interviews und rufen sie dann auch an, wollen beraten werden. Eine Zeit lang wurden sie da regelrecht überrannt. Wie haben Sie oder was ist Ihr Eindruck? Sind die Menschen da auch ein bisschen sensibler geworden? Es wird ja immer gesagt, die Deutschen beschäftigen sich nicht so viel mit ihrem Geld. Hat das zugenommen?
Gott sei Dank, ich bin sehr, sehr froh. Also das ist, ich predige ja seit Jahren Financial Education. Und die Menschen, die mit mir reden, sind deutlich aufgeschlossen. Es ist also so, dass die Menschen wachgerüttelt wurden, sagen wir es mal so. Ja? Sie beschäftigen sich endlich mit Geld. Leider ist es so, dass sie immer noch denken, so Geld auf der Bank ist sicher. Ne? Also wenn wir da mal so die Einlagensicherungsfonds anschauen, da gibt es ja eine interessante Analyse. Man verspricht ja, dass 100.000 sicher sein sollen. Und ein gewiefter Kollege hat das mal auf alle 100.000 umgelegt und hat dann festgestellt, es sind 346 Euro pro 100.000. Also es ist nicht sicher, es reicht nicht. Und das ist genau das Problem. Aber Menschen sind schon aufgeschlossener geworden. Ich profitiere davon, weil ich gute Gespräche führen kann und die Menschen sich damit beschäftigen. Wir machen gemeinsam einen Plan für diese Menschen, damit sie aus den ganzen Angriffen, die wir vorhin geschildert haben, möglichst rauskommen. Und ich muss auch sagen, dass es mehr geworden sind. Ich habe so immer so gedacht, der unbelehrbare Teil der Deutschen ist 95%. Jetzt revidiere ich das auf 90%. Und diese 10% beschäftigen sich echt mit Geld und kommen mit guten Ideen auch zu mir und sagen, Mensch, Pipa, was hältst du davon? Und da bin ich sehr froh, dass da die Alarmglocke an ist.
Sie machen ja auch eine Vermögensanalyse. Ja. Welche Erkenntnisse sehen Sie da? Was können Sie daraus lesen?
Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ja? Also man muss das feststellen, bei jedem Zweiten trifft das zu. Sie haben zu viel mit Immobilien an den Beinen und merken jetzt, die Immobilie ist immobil und da erfolgen Angriffe. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist eben bankengläubig. Ja? Die sagen, bei der Bank ist alles sicher oder versicherungsgläubig. Ja? Und das ist ein sehr schwieriger Teil und einige versuchen im Gespräch mit mir auch noch ihre alte Anlageentscheidung zu verteidigen, obwohl sich die Welt geändert hat. Die Welt ist eben eine andere. Wir sind in einem anderen Umfeld und dann kommen sie natürlich irgendwann auf die Idee, okay, ich verkaufe meine Immobilien. Das ist im Übrigen mein Rat, ich würde es tun, ja. Wir haben zurzeit für die Kapitalanlagen Immobilien haben, wir haben zurzeit einen super Immobilienboom. Ich sage ja, das wird auch zur großen Blase, aber zurzeit kann ich da gut weghauen. Nennen wir es mal so, ja. Und dieses Geld dann in Sicherheit zu bringen, um nicht den Angriffen auf die Immobilien ausgesetzt zu sein, die in Zukunft kommen, das halte ich für einen guten Plan. Und auf der anderen Seite, Geld muss von den Banken runter. Es sind so große systemische Risiken, auch bei unseren beiden Großbanken, Deutsche Bank und Commerzbank. Weil wenn man da sich die Eigenkapitalquoten anschaut und was sie auch in der Bilanz haben, also bei der Commerzbank italienische Staatsanleihen zu 100 und so, da werde ich schwindelig, ne? Und insofern muss das auf den Prüfstand. Immobilie, wenn sie weggehen kann, 10 Jahresfristen beachten, welche steuerliche Wirkung hat es, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber es rufen auch einige bei mir an und sagen, Pieper, ich habe ja hier immer gern gewohnt und ich glaube, ich muss die Immobilie verkaufen. Da sollte man sich natürlich auch drüber im Klaren sein. Gewohnt wird immer. So. Und wenn ich dann meine eigene Immobilie aufgebe, in welches Umfeld gehe ich? Was ist die Alternative? Ich frage sie immer, Alternative. Ja, wir haben noch nicht drüber nachgedacht. Kaufen wir ein Wohnmobil. Ich sage, okay, wenn ihr ein Wohnmobil kaufen wollt, kauft ein Wohnmobil. Ist euer Ding, ja. Ich verliere mein soziales Umfeld, mein Netzwerk und so weiter und so fort. Also die selbstgenutzte Immobilie ist für mich okay, ja. Aber der Teil, der zum Immobilienklumpen in dem Vermögen führt, den würde ich überprüfen. Das machen wir sehr gerne und haben ja da auch einen besonderen Service. Sie wissen, ich habe ja den, der Herr Held war ja schon bei Ihnen Gast, der Wirtschaftsjurist, der organisiert es sogar mittlerweile in Absprache mit den Notaren, dass das Geld aus den Verkaufserlösen direkt in die Anlage geht, damit es nicht auf einem deutschen Konto landet. Das können wir mittlerweile und das nutzen viele in der Zwischenzeit.
Was man auch immer häufiger sieht, gefühlt in den letzten Monaten immer stärker, sind Vermögensretter, die gute Ideen mehr oder weniger haben und praktisch von heute auf morgen das Vermögen retten können. Ja. Wie stehen Sie denn zu dem Trend?
Ja, also grundsätzlich gibt es ein paar ehrenwerte Kollegen im Markt. Also wenn ich mir so Professor Polleit anschaue oder Markus Krall, Ernst Wolf und solche Kollegen. Aber dann gibt es eben diesen neuen Hype von Kollegen, die noch nie eine Börse von innen gesehen haben, die wissen gar nicht, wie Bankschalter aussieht und die Marketing-Maschinerien dort entfachen. Ich rette dein Vermögen und ich bin der geilste Typ an deiner Seite und so weiter. Und dann schauen sie, dass sie einfach nur Adressen sammeln. Sie haben nicht wirklich Lösungen. Ja? Und da bin ich schon auch ein bisschen pissed off, muss ich wirklich sagen, bei diesen Leuten. Ja? Und schauen sie sich zuletzt an bei Bitcoin. Ja? Haben Sie die ganzen Videos beobachtet zum Thema Bitcoin? Jetzt einsteigen, jetzt einsteigen, jetzt! Die größte Chance deines Lebens. Die Leute, die es getan haben, haben jetzt die Hälfte versenkt. So, und das ist es. Man darf nicht hypen bei diesen Dingen. Timing ist das Wichtigste bei einem Investment. Man muss das gute Timing haben. Und das arbeite ich ja mit meinen Kunden raus. Und dann, also ich hatte wirklich einen Knaller am Telefon. Ich habe mir so ein E-Book runtergeladen. Ab und zu gucke ich ja, was die Mitbewerber machen. Ne? Da ruft er mich an und sagt, Herr Pieper, ich habe ja Ihre Telefonnummer und möchte gerne mit Ihnen reden. Sie haben ja unser E-Book bekommen. Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich bin in einer Online-Konferenz. Dann rufe ich später nochmal an. Ja? Und dann ruft dieser Knaller-Typ, dieser Hohlkörper, bei mir an und sagt, Herr Pieper, erinnern Sie sich noch an meine sexy Stimme? Da wäre ich fast gestorben. Also dem hätte ich am liebsten an diesem Tag eine Leckmuschel verliehen, aber rektal.
Ja, was soll ich dazu wieder sagen, Herr Pieper? Kommen wir zum nächsten Thema. Aber um nochmal ernsthaft darauf einzugehen, ich finde, seit geraumer Zeit gibt es natürlich so viele Leute, die das Internet nutzen, um da Profit zu schlagen. Ja. Und Leute, die im Prinzip wissen, wie man einen Algorithmus programmiert, damit er Nummern einsammelt und E-Mail-Adressen einsammelt, aber die nicht wirklich so viel Kompetenz haben.
Da muss man wirklich vorwarnen. Also da mache ich mir große Sorgen, ja. Und dann meine Kunden rufen ja an, die sind ja raus aus den Mainstream-Medien und scannen die alle, ja. Und jeder hat jeden Tag den heißen Tipp. Jeder hat jeden Tag den heißen Tipp. Du musst jetzt da sein, meine 5 Aktien des Jahres und so weiter und so fort. Und ich sage immer, Leute, Timing, Timing, Timing. Und das ist das, was wir alle lernen müssen und lassen sich nicht hypen. Es geht hier um viel mehr. Es geht nicht um kurzfristige Rendite, so wie in meinem Buch geschrieben. Es geht darum, wie viel einem in Zukunft bleibt, nicht wie viel man mehr hat. Das muss man einfach wahrnehmen.
Und wie viel bleibt, damit hat auch die Inflation zu tun, die ordentlich zunimmt, denn überall wird Geld in die Märkte gepumpt. Die Notenbanken haben ordentlich Geld gedruckt. Die Staaten haben ordentlich Hilfsprogramme aufgelegt. Viel Geld kommt in den Markt. Glauben Sie, dass das temporär ist, weil jetzt alle mal konsumieren nach Corona, oder wird uns das länger erhalten bleiben?
Wenn Sie sich an unser erstes Interview erinnern, das ist ja schon eine ganze Weile her, habe ich ja mal die Sicht der Österreichischen Schule der Nationalökonomie dazu preisgegeben. Ja? Also Wachstum der Geldmenge M3 minus Wirtschaftswachstum. So, wenn wir das jetzt mal auf den Prüfstand nehmen, 15% im Euroraum, Geldmenge M3, und sagen wir mal, wir machen gut gemeint 3-4%, nehmen wir 5, können wir es besser rechnen, heißt also, wir haben 10% Inflation. Bedeutet für den 100-Euro-Schein, den ich bei der Bank ohnehin in Gefahr sehe, kann ich mir im nächsten Jahr für 90 Euro was einkaufen. Das ist Bullshit-Bingo. Das ist schon mal nicht gut. Ja? Das ist aber Inflation. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen aktuell mal anschauen, haben wir sogar eine galoppierende Inflation. Wenn Sie sich mal anschauen, Paprika ist 400% teurer als noch vor einem halben Jahr. Bauholz 40-50%. Ich habe einige Architekten und Bauunternehmer, die können keine Preise mehr kalkulieren. Die können, früher haben die, sind die mit Festpreisen losgegangen. Ich baue dir die Hütte für das Geld oder so. Können nicht mehr kalkulieren. Ist vorbei. Wir haben eine dramatische galoppierende Inflation. Wir selber, Sie wissen es, beschäftigen uns ja auch mit strategischen Metallen. Ja? Der Charter letztes Jahr pro Container hat 2.000 US-Dollar gekostet und kostet jetzt 10.000 US-Dollar. Eine Verfünffachung der Charterrate. Und das ist genau das Problem. Also Inflation ist ganz, ganz heftig im Anmarsch und sie wird bleiben. Also viele sagen, oh, 2%, 3%. Nein, sie wird bleiben. Weil wir Ökonomen sagen ja, ist kalte Enteignung. Es ist am leichtesten, die Leute arm zu machen über Inflation. Ja? Maggie Thatcher hat ja darüber einen berühmten Spruch gemacht, also wenn Menschen angreifen willst, nimmst du am besten Inflation. Genau das läuft zurzeit und es ist auch für mich das zurzeit der stärkste Angriffspunkt auf Geldwerte. Deswegen Leute, raus, raus, raus aus Geldwerten, rein in Sachwerte, denn die gleichen es aus. Wir sehen es beim Gold, ja. Auch wenn Gold nicht immer eine Richtung hat, ja. Aber tendenziell 10 Jahre Gold betrachtet, 10 Jahre die Geldmengenausweitung betrachtet, liegen wir ungefähr bei beiden bei 10% pro Jahr. So, Gold ist die beste Versicherung gegen Inflationierung. Also gehört Gold in jedes Portfolio. Nützt dir nur nichts, wenn es dir dann irgendwann genommen wird. Ja? Im Garten vergraben oder unterm Kopfkissen oder im Tresor. Oder einige sind so schlau und haben sogar noch in Schließfächern bei Banken. Ja, da gibt es das Kontenregister bei der EU, zukünftig wird Einzelverwahrung dorthin gemeldet, dann ist es weg.
Rohstoffe sind ja allgemein gut gestiegen. Was ist da interessant? Also außer Gold wahrscheinlich, würden Sie jetzt sagen, gibt es noch andere Rohstoffe, die interessant sind?
Ja, also ich beschäftige mich ausschließlich mit Rohstoffen, wo ich kein Konterpartrisiko habe, auf die nicht spekuliert wird. Also meine Expertise sind Rohstoffe, deren Wertsteigerung sich ausschließlich durch Knappheit hervortut. Und da haben wir natürlich zwar, da gibt es Supermetalle, wir haben Gallium beispielsweise dort. Gallium hat im letzten halben Jahr 50% gemacht, das finde ich ganz ordentlich. Wir haben Neodym, da liegen wir bei 30-40%. Wir haben Indium, da liegen wir bei 10-15%, bei Germanium 20-30%. Nützt aber nichts, wenn du es nicht verwenden kannst und wenn du nicht den Exit zur Industrie hast, den haben wir ja organisiert. Wir kaufen nur Großchargen und wissen, die Industrie wird es von uns abnehmen und zu unseren Preisen. Und gibt da, also da wäre ich auch schon wieder fast gestorben, hey, welcher fast ein Sauerstoffzelt gebraucht. Da sind Leute unterwegs, die wollen Osmium. Ich weiß nicht, ob Sie von Osmium gehört haben. Das soll das teuerste Metall sein. Das wird auch gerade gehypt. Ja? Wissen Sie, was man mit Osmium macht?
Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört.
Das braucht keine Sau. Mhm. Das braucht keine Sau. Hublot hat mal ein paar Uhren damit gemacht, weil es eine edle Uhr war. Das ist jetzt vorbei. Ja? Osmium hat null Verwendung, bei gar nichts. Ja? Einfach nur, es ist toll, wir kaufen es, die Leute kaufen es, die Preise treiben, aber sie haben keine Verwendung. Und deswegen muss man bei den Rohstoffen sehr darauf achten, dass die Exit-Strategie da ist. Exit bedeutet, es braucht eine Verwendung in der Industrie. Und die Metalle, um die ich mich kümmere, und die haben einen Großbestandteil im Safe Basket, der im Übrigen, also ich habe wirklich sehr schlaue Menschen in meiner Community, die auch damit arbeiten. Die sagen, okay, Gallium habe ich jetzt 50% gemacht, verkaufe Gallium ab und bringe es in den sicheren Hafen auf Gold. Das geht ja mit meinem Produkt. Ja? Fakt ist, Sie müssen darauf schauen, wo werden die Dinge verwendet. Und da kommt uns die Politik natürlich sehr entgegen. Mit dem Green Deal ist E-Fuel in aller Munde, also nutze natürliche Energien, um sie dann zu synthetischen Kraftstoffen zu machen. Und alle meine Metalle werden dort verwendet. Und deswegen ist der Mix, der uns da gelungen ist in dem Safe Basket, ein sehr guter, nämlich 4 Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium auf der einen Seite und die 6 strategischen Metalle im physischen Besitz, ohne dass jemand zugreifen kann. Pfändungssicherheit, ich hatte vorhin ein Beratungsgespräch, weil eine Ärztin sagt, da darf niemand reinpfänden können. Liechtenstein bietet absolute Pfändungssicherheit und der Exit ist organisiert. Ich komme immer an Geld, ich komme immer an Währung, ich komme immer an Waren. Ich kann die Allokation verändern und wir machen das analog, in analoger Mühseligkeit. Niemand sieht es, es gibt keine Digitalisierung. Also Kunden in 33 Ländern weltweit geben uns recht und ich bin sehr stolz, dass uns das gelungen ist.
Das ist Ihnen ja auch besonders wichtig, einmal dieses Mensch zu Mensch, dass man wirklich miteinander redet und individuell auch ein Konzept erstellt. Ja. Aber dann, dass es eben nicht alles digital immer erfasst wird, sondern Sie sind da ziemlich analog.
Ja, es gibt ja einen Zukunftsforscher, Opaschinski heißt er, das ist sehr bekannt in Deutschland. Ja, und ich hatte das große Glück, ihn vor einigen Jahren zu treffen. Und er hat in seinem Vortrag darauf hingewiesen, dass er sagt, also Digitalisierung wird auch irgendwann nach hinten umkehren, also die Rolle rückwärts machen, weil die Leute überproportional das Vertrauen verlieren. Und den Punkt haben wir gerade. Wenn es um Geld geht, verlieren die Menschen überproportional das Vertrauen, gerade in diesem politischen Umfeld. Du wirst ausgespäht, deine IP-Adresse kann nachverfolgt werden. Jetzt gibt es den Bundestrojaner und all das, was so kommt. Also muss die Überlegung sein, und das war auch für mich die Motivation, es ohne Öffentlichkeit ohne Angriff auf eine IP-Adresse zu machen. Und das haben wir hingekriegt mit dem analogen Durchführungsweg, sind wir sehr, sehr stolz, kann niemand reinschauen. Unser Server, wo die Kundendaten sind, ist nicht mit dem Internet verbunden und steht an einem geheimen Ort. Und das macht es, glaube ich, sehr wertvoll. Wir hatten Kunden, die waren jetzt neulich mal sehr in Sorge, die hatten Goldeinlagen in Singapur gemacht, ja, und dann funktioniert die IP-Adresse nicht. Und dann? Und dann, ne? Bei Pieper rufst du an und sagst, Pieper, was ist mit meinem Zeug los? Ja? Und das haben wir in unserem Team nach wie vor sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Menschen zu Menschen, analoger Durchführungsweg, kein digitaler Fingerabdruck, keine Nachverfolgung und trotzdem alles legal, das muss man sagen. Steuerfrei nach 12 Monaten und dieser Mensch zu Mensch, also ich bin total glücklich, ich fühle mein berufliches Lebenswerk gerade erfüllt, weil es ist so eine tolle Community bei uns ergeben hat, von Kunden der ganzen Welt. Und wir sprechen miteinander. Wir haben ja ein abhörsicheres Konferenzsystem, da kann man sich gut unterhalten. Jetzt dürfen wir ja auch wieder persönlich. Und ich glaube, das ist ein großer Wert, dass Menschen mit Menschen sprechen und du nicht klickst und sagst und so und hier Prozent und da dies und dann yeah, Bitcoin und all der ganze Kram, ja, sondern dass du einen Menschen hast, der mit dir spricht, der sich aufrichtig mit dir beschäftigt und im Rahmen dessen in diesem Plan in diesem persönlichen Kontakt einen echten Plan entwickelt. Und das ist meine Profession, das ist meine Expertise. Das mache ich mit den Menschen und die Anerkennung tut mir gut.
Und bald feiern Sie auch ein Jubiläum. Was gibt's da zu feiern?
Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich habe nächstes Jahr 4 Jahrzehnte Finanzwirtschaft. Und eigentlich hatte ich ja vor 10 Jahren schon keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe ja dem Investmentbanking dann auch mal den Rücken gekehrt. Weil also als Investmentbanker gibt es ja 2 Gesichtspunkte. Also erstmal die Frage, welcher Investmentbanker schlägt eigentlich die Benchmark? Ist ja auch ganz interessant, wenn Sie sich so Fonds angucken, wie viel schlagen eigentlich die Benchmark? Das ist ein geringer Teil, muss man sagen. Auf der anderen Seite wollte ich auch nicht mehr spekulieren. Ich wollte Performance durch Knappheit machen. Und dann das Image des Investmentbankers ist ja auch ein ganz besonderes. Ja, da gibt es ja den berühmten Witz. Zum Investmentbanker, kennen Sie den Unterschied zwischen Investmentbanker und Taliban? Die meisten sagen nein, der Taliban hat noch Sympathisanten. Und genau das ist es. Investmentbanking ist schon eine harte Nummer. Ich bin froh, dass ich dort raus bin. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr 4 Jahrzehnte. Das werden wir auch gebührend feiern mit unseren Kunden, mit unserer Community. Da werden wir sicherlich eine tolle Veranstaltung machen. Und ich offen gesagt, so wie es zurzeit ist, ist ja meine Dienstleistung gefragt. Das merke ich jeden Tag aufs Neue und insofern könnte es sein, dass ich noch ein Jahrzehnt dranhänge.
Was planen Sie da noch für Kunden und Interessenten? Können Sie das schon sagen, was da vielleicht noch so alles kommen wird?
Ja, in den nächsten Tagen machen wir eine ganze Menge. Also deswegen empfehle ich dringend, sich bei uns zu melden, uns eine Mail zu schreiben. Bei der Expertenmanufaktur, unsere Daten sind ja bekannt. Wahrscheinlich werden Sie sie ja auch einblenden. Einfach uns eine Mail schreiben und sagen, hör mal, ich will mit euch sprechen. Ich plane mit meinen Partnern, Tino Leukert, also einem der führenden Edelmetallhändler Deutschlands, unserem Wirtschaftsjuristen Patrick Held, durch die Gegend zu reisen. Also wir dürfen ja jetzt wieder in Hotels. Wir werden eine Face-to-Face-Roadshow machen. Das heißt also, wir machen keine großen Veranstaltungen, wir treffen uns mit Menschen. Also wir werden uns in allen großen Städten buchen können. Wir geben die Hotels bekannt, jeder bekommt eine Stunde und dann steht auf dem Prüfstein natürlich, wie kann ich Vermögenssicherung machen, wie kann ich Altverträge überprüfen, das ist die Expertise von Patrick Held und ich kann Edelmetalle erwerben bei Tino Leukert, unserem Edelmetallhändler. Das machen wir als Erstes. Das Zweite ist, wir werden wieder Veranstaltungen haben. Also schon recht bald Veranstaltungen haben. Wir planen welche mit Ernst Wolf, der ist ja allen bekannt. In Bayern dürfen wir zurzeit nur mit 50. Also wir zeitnah, die unseren Newsletter haben oder sich bei uns melden, werden dazu eingeladen, zeitnah etwas passieren. Im Herbst einen großen Kongress, ich hoffe dann mit Ihnen, Herr Koch. Und ich werde regelmäßig in Liechtenstein auch wieder Beratungsgespräche machen. Jetzt ist ja mit der Grenze auch wieder einfacher. Ich werde jetzt kommenden Freitag nach Liechtenstein fahren und schon mal so 30, 40 Beratungsgespräche bis Dienstag haben, auch übers Wochenende. Also die Leute können wieder mit uns reden. Und das erscheint mir ganz wichtig. Wir werden Veranstaltungen machen. Aber es gibt auch das Face-to-Face-Gespräch. Und da kam letzte Woche eine Anfrage einer Kundin, die fand ich sehr nett. Sie sagt, sie hat also viele Bekannte und Freunde, die mein Thema auch interessieren würden. Wenn ich zu Ihnen ins Wohnzimmer kommen würde, ob wir uns dann mit 8 oder 10 Leuten treffen? Ja, klar. Also wer daran Interesse hat, eine Gemeinschaft hat und sagt, hör mal, lass uns zusammen reden, wir dürfen ja wieder, ja, und wir halten die Abstandsregeln ein, lass uns im Wohnzimmer treffen, Pieper erzählt mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und anschließend diskutieren wir bilateral. Und das ist der Unterschied zum Computer. Das können wir und das kann der Computer nicht.
Liechtenstein haben Sie jetzt schon erwähnt, da sind Sie natürlich einer der Experten, aber auch da gibt es mehr Regulierung. Was muss man da vielleicht beachten?
Ja, also in Liechtenstein ist es ja so, dass Liechtenstein mal als Schurkenstaat galt. Steuerumgebungs-Tatbestände, unser Herr Zumwinkel und was wir da so alles hatten. Also ist Liechtenstein ja dem OECD-Abkommen beigetreten und im OECD-Abkommen sind Dinge meldepflichtig, die im Bankensystem passieren. Bedeutet einmal, das ist das AIA, Ausländischer Informationsaustausch, ich eröffne mein Konto, muss meine Steuer-ID hinterlegen, mein Wohnsitzfinanzamt bekommt eine Meldung, Steuer-ID, Pieper, Konto Liechtenstein. So, jetzt will ich mit dem Beamten, wenn er ein Beamter ist, das Angestellten, der Finanzamt mal so vorstellen. Der sitzt da bei seinem Frühstücksei und sagt, hey, der Pieper macht was in Liechtenstein. Deswegen kann man natürlich auch mit dem Konto in Liechtenstein auch eine Spur legen. Ja? Also wenn der hohe Motivation hat, der schickt ein paar Leute nach Hause oder so. Ne? Also muss man das anders machen. Und diese Regulierung trifft natürlich auch die Einzelverwahrung. Gerade jetzt ist bekannt geworden, dass im Rahmen von MiFID, der MiFID-Regelung, zukünftig die Einzelverwahrung meldepflichtig ist. Das heißt also, ich hab ein Schließfach dort. Dieses Schließfach läuft auf den Namen Pieper, also wird es zukünftig meldepflichtig werden. Und das sind zwei Dinge, die auch ein bisschen Unbehagen machen, also wenn man es nicht gut macht. Und deswegen muss man schon wissen, in Liechtenstein geht nicht mehr alles und Liechtenstein ist reguliert. Und deswegen bin ich der Meinung, muss man die Finanzwirtschaft verlassen, die Einzelverwahrung verlassen. Und das organisieren wir ja mit analoger Durchführung. Wir sind in die Warenwirtschaft gegangen, haben ein Warenwirtschaftssystem, keine Meldepflichten, Sammelverwahrung, keine Meldepflichten, alles gut. Und da muss man drauf achten. Da laufen zurzeit gerade viele in die Falle. Ich sehe was ja bei den Banken, ich bin ja regelmäßig unten, ich sehe was bei den Banken, teilweise Schlange, ich will ein Konto öffnen und jetzt unbedingt. Und dann hast du vielleicht genau das Gegenteil bewirkt. Wenn der Finanzbeamte deine Meldung von deinem Konto kriegt, wird er vielleicht auf sein Eichen kloppen und sagen, den schaue ich mir doch mal näher an. Und das ist genau die Gefahr.
Wir haben jetzt über so viele Themen gesprochen. Klar ist ja, dass die Zeiten eher schwieriger werden und man sich Gedanken über sein Geld machen muss. Was würden Sie so als Maßnahmen, vielleicht als Sofortmaßnahmen mal empfehlen? Was sollte man auf seiner To-Do-Liste haben?
Also ich mache es ja selber, deswegen kann ich es einfach mal so sagen. Einmal auf der emotionalen Ebene. Wir kommen auf sehr, sehr schwierige Zeiten. Das muss jedem klar sein. Man sollte überprüfen, mit wem man überhaupt Kontakt hält. Also ich habe einen Teil meines Freundeskreises ausgewechselt, weil ich merkte, das sind Menschen, die verstehen mich erstens nicht und die tun mir auch nicht gut. Das mache ich im Übrigen auch in der Familie, ich mache es im Arbeitsumfeld, ich mache es in meinem kompletten Umfeld. Ich möchte in diesen schwierigen Zeiten den Fokus auf eine gute Community haben, Menschen, die mich verstehen, die ich verstehe und nicht die irgendwie mir nicht gut tun. Das würde ich echt allen mal empfehlen, das mal zu überprüfen. Dann hat man nämlich die Birne frei und weiß, ich habe nur gute Leute, keine Denunzianten und so etwas um mich drumherum. Zweitens natürlich, eine Finanzplanung muss her. Liquidität, Rendite, Altersvorsorge, Werterhalt. Das sind die vier Elemente, die ich ja mehrfach schon beschrieben habe. Da helfe ich gerne den Menschen dabei. Und dann drittens, die Konsequenz der Umsetzung. Es ist nicht so konsequent wie die Konsequenz. Mensch, Pieper, was ich so höre, du hast ja recht gehabt. Ich habe damals sein erstes Interview mit Koch erlebt, erinnern sich ja alle an unsere Interviews. Und Pieper, du hast ja recht gehabt, ich muss wirklich was tun. Ja? Aber ein Jahr lang haben sie es rausgezögert. Jetzt merken sie, Inflation ist da, Nullzinsen, Angriffe kommen, Politik, Kompass verloren und so weiter und so fort. Und genau das würde ich tun, das würde ich den Leuten empfehlen. Also persönliches Umfeld. Genau schauen, ja. Also ich merke wirklich, also ich kenne gespaltene Gemeinschaften von Kegelclubs bis hin zu, die gespalten sind, weil der eine geimpft ist und der andere nicht. Die hauen sich gegenseitig unter uns gesagt auf die Fresse, weil der eine sagt, oh, ich kann wieder in die Türkei reisen, der andere sagt, du bist vergiftet und so etwas alles, ja. Und diese Diskussion muss man gar nicht haben. Also ich habe viele, sage es offen, ungeimpfte Menschen in meinem Umfeld. Und das ist gut so, mit denen verstehe ich mich auch.
Wenn sich jemand für Sie interessiert, wie läuft so ein Beratungsprozess ab und welche Abläufe hat man da dann?
Ja, also es ist so, auch das ist der Unterschied zu den Adressjägern. Sie haben mir ja vorhin zugestimmt. Ja? Wir nerven niemanden. Also wie erinnern Sie sich an die sexy Stimme? Das gibt es bei uns nicht. Wer sich bei uns meldet, kriegt bei uns einen Beratungstermin, der dauert eine Stunde, den führen die Menschen mit mir. Dann klopfe ich ein paar Dinge ab. Was ist liquiditätsmäßig, was ist schon da, was fehlt und so weiter. Und dann mache ich eine Gewichtung, für manche mache ich auch Portfoliostrategien und dann machen wir einen Maßnahmenplan. Aber der Schritt muss von den Menschen ausgehen. Ich jage niemanden, sie werden nirgendwo von uns eine Werbeanzeige finden. Und trotzdem sind wir in 33 Ländern dieser Erde vertreten, weil die Menschen uns weiterempfehlen. Sie sagen, sprich mit Pieper, hörst dir an, das ist kostenfrei. Also jeder, der sich bei uns meldet, absolut kostenfrei. Einfach melden bei uns eine Mail schreiben, anrufen, ist ja alles öffentlich. Unsere Website ist gerade schön neu geworden, gefällt mir sehr gut. Da kann man sich dann an uns wenden und dann einfach mal seinem Leben die Chance geben, sich eine Stunde lang mit einem Experten zu unterhalten zum Thema Finanzen. Aber dann nicht auf die Idee kommen, das hatte ich jetzt auch ein paar Mal, von den wertvollen 60 Minuten, 50 Minuten damit zu verwenden, die alten Anlageentscheidungen zu verteidigen, weil er mit Raiffeisen Freddy kegeln geht. Das geht nicht.
Herr Pieper, Sie sind ja auch für Ihre Triversifikation bekannt. Das haben Sie praktisch erfunden, sehr weit verbreitet schon. Ja. Können Sie noch mal erklären, was hinter Triversifikation steckt?
Da ist mir, also mit der Triversifikation ist mir echt der große Wurf gelungen. Also wie viele Leute sagen, Pieper, lass uns über Triversifikation reden. Also es ist echt haften geblieben, tut mir super gut. Also die Triversifikation baut ja auf die Portfoliotheorie von Markowitz und Tobin. Die beiden haben ja eine Portfoliotheorie gemacht und haben im Rahmen der Portfoliotheorie Aktien, Anleihen und Tobin noch Derivate mit hinzugenommen und sie haben eine Effizienzkurve daraus gemacht. Der Fehler ist, dass sie beide davon ausgegangen sind, dass wir immer einen risikolosen Zins haben, Staatsanleihen. Jetzt haben wir nur noch zinsloses Risiko, also die Welt hat sich gewandelt und insofern war das damals mein Ansatz, mir das genauer anzuschauen und ich habe dann 2004 auch darüber geschrieben in Liechtenstein in der Tageszeitung und habe gesagt, da fehlen elementare Dinge. Erstens Währungsdiversifikation, zweitens Länderdiversifikation, drittens die Sachwerte und die Wertsicherung. Ja? Und daraus habe ich die Diversifikation gemacht unter dem Gesichtspunkt, alles das, was da ist, plus diese Aspekte ergibt eine neue Allokation. Mehr Sicherheit, vielleicht sogar ruhiger schlafen. Im Übrigen, das tut gut, wenn die Leute mir schreiben. Und auch in den letzten Interviews haben wir teilweise in den Kommentaren, seitdem ich mit Pieper gesprochen habe, geht es mir gut. Finde ich mega. Also ruhig schlafen, ich habe einen Plan. Und im Rahmen der Diversifikation habe ich mehr Aspekte beleuchtet, als das der normale Banker tut, der normale Finanzberater. Nämlich auch Währung, Angriffe aus der Politik, also der toxische Cocktail, wie kann ich das vermeiden? Steueroptimierung, alles das machen wir.
Herr Pieper, war toll, dass Sie wieder da waren. Und
ich
schön,
bin in Schwitzen gekommen, ist ja, schön warm
ich,
bei Ihnen.
Ich auch, die Zeiten sind heiß. Ja. Ja, man muss was tun und ja, ich sehe, was ich auch immer sehr schätze, Sie sind immer in Bewegung und Sie machen sich immer Gedanken. Vielen Dank dafür und daraus muss dann jeder eben für sich das Richtige ziehen.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, mal wieder in Berlin zu sein. Und ich werde gleich, ob Sie es glauben oder nicht, es feiern. Ist ja meine alte Heimat. Ich habe 17 Jahre hier gewohnt, gleich ins KDW zu gehen.
Das ist immer etwas sehr Schönes. Rolf Pieper war das, internationaler Finanzmarktexperte, Journalist, Ex-Investmentbanker und der Chef der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur. Vielen Dank, dass Sie wieder zu Gast waren und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Schauen Sie auch gerne auf die Webseite von Herrn Pieper, wenn Sie mehr Informationen oder einen Beratungstermin möchten. Danke für diesmal, bleiben Sie gesund und munter, alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.